Radio 1.
Um unseren nächsten Gast vorzustellen und auch schon ein bisschen zu hören, wie er so tickt, müssen wir eigentlich nur mal in seinen oder einen seiner Instagram-Posts reinhören.
Wir stehen am Vorabend des Dritten Weltkriegs. Irgend so ein völliger Maniac mit einem ketaminsüchtigen Freund hat die Atommacht und die Power, ganz Europa zu sprengen. Und ich mache mir hier Gedanken über meine Frisur oder mein Outfit. Ist doch lächerlich. Am Ende des Tages ist alles scheißegal. Und wenn wir einen schönen Abend haben. Also scheiß drauf.
Genau, scheiß drauf. In zwei Sätzen oder zweieinhalb Sätzen mal lakonisch die Weltlage und das persönliche Befinden auf den Punkt gebracht. Das ist Hubertus Koch, Journalist, Filmemacher, preisgekrönter Filmemacher, Autor. Als letzterer hat er das Buch Lost Boy veröffentlicht, Untertitel Süchtig nach Leben. Das ist so eine Art Roadmovie, es ist eine Selbstreflexion, die Suche nach Sinn und nach Antworten auf sehr existenzielle Fragen. Wir freuen uns, etwas mehr darüber zu erfahren, denn er ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Hubertus Koch.
Dankeschön.
Schön, dass du warst jetzt gerade so, was für ein O-Ton werden die denn jetzt hier so bringen, ne?
Also das ja, ist ja der ist ja quasi ganz frisch. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas aus der Badewanne oder irgendwas von vor ganz langer
nein,
Zeit.
Nein, das war,
aber es war eine sehr nette Begrüßung. Vielen Dank.
Vielen Dank, danke auch. Ich habe gerade nachgeguckt und du hast es ja auch nicht wahrscheinlich ohne einen gewissen Stolz auch verkündet. Platz 7 Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Also ich meine, das muss man erstmal hinkriegen mit dem ersten Buch. Und dann hast du geschrieben, du bist heute hergekommen aus Bremen, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Im Dienste der Hochkultur. Oder sind wir jetzt? In der Hochkultur. Lass uns über dein Buch sprechen. Das Buch beginnt mit einem One-Way-Ticket-Flug nach Sarajevo. Warum? Also ich habe es ja schon nicht komplett gelesen, aber ich weiß warum. Aber ich frage dich natürlich, weil es Leute gibt, die es noch nicht wissen. Warum Sarajevo und warum One-Way-Ticket?
Ja, One-Way-Ticket, weil erstmal nur klar war, so wie es zu Hause ist, kann es nicht weitergehen. Ich habe keinen Grund zurückzukommen, weil ich habe jetzt erstmal meinen Job gekündigt, meine Beziehung beendet, alle Fäden abgeschnitten, an denen man so hängt in seinem weltlichen Leben. Und mit ziemlicher Erschöpfungsdepression, / Burnout, musste ich erstmal weg und raus. Und das habe ich oft so gemacht, dass ich einen Rucksack packe und abhaue. Nur im Balkan war ich noch nie und in Sarajevo war ich noch nie. Und dann dachte ich, die Bildungslücke kann man immer schließen.
Mhm, aber das ist, war eben wirklich, also du erzählst es jetzt, wieso, naja, das habe ich schon öfters gemacht, aber das schien, oder wenn man es so liest, also wirklich schon eine sehr existenzielle Entscheidung gewesen zu sein. Also
ja,
zu sagen, okay,
ja,
bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen erzählen, was es dann wirklich war. Also der Punkt zu sagen, ich muss jetzt wirklich auch mal nachdenken, wie es weitergeht mit mir.
Ja, also das war ja kurz, ich sag mal, 6 Wochen vor meinem 30. Geburtstag und meine 20er Jahre habe ich vor allem mit Arbeiten verbracht als Journalist, habe viele Filme gemacht, politische Reportagen, Auslandsreportagen, auch viel mit schweren Themen zu tun gehabt. Also eigentlich ging es richtig los 2014, 15 mit einem Film über den Syrienkrieg aus Syrien, dann mit der ganzen Flüchtlingskrise in großen Anführungsstrichen, die viel zitierte, habe ich dann eben sehr viel politische Filme gemacht und mich sehr aufgerieben an den Gegenständen, die ich bearbeitet habe, aber auch an dem Medienbetrieb, in dem ich so unterwegs war. Und zu der Zeit hatte ich noch ein anderes Format, also habe ich Reportagen gemacht, aber hatte auch noch ein Format, was so Hip-Hop-Kultur unter die Lupe genommen hat, Interviews geführt hat und so. Und da war ich nicht nur Host vor der Kamera, sondern auch Redaktionsleiter und auch Autor und wollte viel zu viel auf einmal und zu viel wollen hat mir immer sehr geschadet hinten raus. Und damit war dann, musste Schluss sein. Genau.
Du hast also dieser Untertitel des Buches Süchtig nach Leben, ne? Also es gibt dieser Film, für den du auch preisgekrönt wurdest, der Deutsche Fernsehpreis 2060, Süchtig nach Dschihad. Ich meine, da kann man jetzt keine Analogien herstellen, weil es sind völlig unterschiedliche Themen. Aber diese Sucht, also dieses völlige Auspowern und das Gefühl, allen und jedem und vor allem in dieser Medienbranche genügen zu müssen und stattfinden zu müssen, hat dich ja auch in die Sucht getrieben.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Das eine ist so ein sehr schnelllebiger Medienbetrieb, der natürlich viel fordert und viel voraussetzt und wo es immer sehr, sehr schnell gehen muss. Und wo natürlich auch Emotionen, die man hat, und das waren, würde ich mal sagen, ein Faustpfand meiner Filme, waren echte Emotionen und Authentizität, die viel zitierte,
ja,
die aber immer verwertet wird. Also alles, was von der Kamera passiert, passiert in so einem Verwertungskontext. Und das ist der Betrieb, der viel fordert, aber gleichzeitig ist in mir, wie ich jetzt 5 Jahre später auch weiß, mit viel Therapie weiß, haben wir ja gerade schon bei der Vorgängerin gehört, Therapie, sehr gute Sache, weiß, ist in mir auch sehr viel veranlagt, was so einen toxischen Leistungsgedanken anbelangt. Und habe ich auch mich selber sehr gut und sehr viel ausgebeutet. Wo mir keiner gesagt hat, mach das jetzt so und mach mehr. Wo ich nur mir selber gesagt habe, mehr, höher, schneller, weiter. Und ja, das versuche ich ja in Lost Boy so ein bisschen zu reflektieren im ersten Drittel. So dieses Glücksversprechen von höher, schneller, weiter, von Karriere, von Erfolg. Wird das überhaupt eingelöst oder nicht? Spoiler, ich würde sagen nicht.
Wie überraschend. Genau. Aber das, du beschreibst ja auch deine Art des Journalismus. Ne? Also du machst das, was man so Journalismus mit Haltung nennt. Andere Leute, die es erst despektierlich meinen, nennen es Meinungsjournalismus. Ne? Also zu sagen, ich stelle mich vor die Kamera, ich habe eine Haltung zu Dingen, ich beschreibe nicht nur das, was ich sehe, sondern auch beschreibe, was das mit mir macht. Und du hast auf deiner Webseite stets, also du machst dich wirklich in deinen Filmen sichtbar, du machst dich verletzlich in dem Moment natürlich auch und powerst dich aus, weil es dich emotional auch sehr, sehr beschäftigt, beziehungsweise eben umtreibt. Ja? Und du schreibst auf deiner Webseite, meine Arbeit ist oft Selbstverwirklichung und kein Job. Gab es mal so einen Punkt, wo du das Gefühl hast, wo du das Gefühl hattest, genau das hinterfragen zu müssen, weil es zu sehr an die Substanz geht? Also weil du hast dich jetzt von dieser Art Journalismus ja wahrscheinlich nicht verabschiedet. Weil du machst das immer 150%. Jetzt nicht leistungsmäßig, sondern eben zu sagen, okay, ich hänge mich da wirklich rein.
Ja, also es ist sehr oft autobiografisch getrieben einfach. Ja. Und der Gedanke in mir ist erstmal entscheidend für das, was ich später mache oder welche Gedanken ich habe. Das bedingt, welchen Film oder welchen Podcast oder welches Buch ich dann schreibe und was darin so verhandelt wird. Ich würde sagen, dass das... Was war die Frage? Shit.
Ich weiß auch nicht mehr, was war eigentlich die Frage? Genau, ob es so einen Punkt gab, okay, vielleicht ist es besser, wenn es nur ein Job ist, weißt du? Wenn man sich mich emotional nicht so reinhänge. Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug formuliert.
Ja, das würde ich sagen, das wünsche ich mir manchmal, dass ich einfach einen Job abgebe und nach Hause gehe und dann habe ich Feierabend. Aber letztendlich, also wenn ich das wirklich wollen würde, dann hätte ich das in den letzten 15 Jahren Selbstständigkeit ja herstellen können.
Ja.
Also offensichtlich ist ja Selbstverwirklichung mir ein großes Anliegen und dazu gehört auch irgendwie, würde ich jetzt sagen, so eine, weiß ich nicht, Gerechtigkeitssinn in den Themen, die man bearbeitet oder gerade, was ich während Corona oder als ich mich sehr mit meiner Suchtgeschichte auseinandergesetzt habe, gemacht habe, so mentale Gesundheit und solche Themen, das bedingt dann, meine Lebensphase bedingt effektiv, woran ich publizistisch arbeite.
Ja, was ich faszinierend klingt immer so, was ich wirklich bewegend und berührend finde an dem Buch, soweit ich das jetzt kennengelernt habe, auch deine Geschichte, diese Reise, also es ist ja, du bist losgefahren, hast gesagt, okay, ich mache jetzt hier eine Zäsur, ich lasse alles hinter mir. Und du nimmst dich ja selber mit. Ne? Also du kannst dich ja nicht zurücklassen. Und das, was mit dir los ist und was wir tun in diesem Buch, ist begleiten dich ja auch bei der Reflexion. Das ist ja, wir denken, wir schauen dir nicht nur bei der Reise zu und leben mit dir, was du erlebst, sondern auch beim Denken und beim Reflektieren dessen, was war. Und das ist ja, glaube ich, das, was... wenn du jetzt, du kannst das jetzt wahrscheinlich auch nicht auf 2 Sätze runterbrechen, zu sagen, was hat wirklich diese Reise mit dir gemacht? Also wir sollen das ja auch lesen, um das zu erfahren.
Oder ja, das wäre nicht schlecht.
Dafür ist es auch da. aber jetzt das aufgeschrieben zu haben, diese Reise, du hast ja, glaube ich, während der Reise schon geschrieben mit der Idee.
Ja, es war quasi Echtzeit. Also ich habe in den ersten 7 Tagen sehr viel in mein Handy geguckt, sehr viel auf Social Media Zeit verschwendet und dachte irgendwann, was mache ich hier? Ich fliege 1000 Kilometer weit weg und will mich selbst einholen und sediere mich nur mit Social Media. Das ist doch Quatsch. Und das Buch wäre nicht entstanden, hätte ich nicht zu dem Zeitpunkt Social Media gelöscht und gesagt, der einzige Grund, mein Handy jetzt noch in die Hand zu nehmen, ist entweder Google Maps oder meine Notiz-App, wo ich einfach ungefiltert direkt reinhau, wie es mir geht, was ich sehe, was ich fühle. Und aus dem Rohstoff ist letztendlich das Buch Jahre später entstanden. So. Genau, aber der Reflexionsprozess, der geht mit. Und nur weil man jetzt den Standort wechselt und dahin fliegt, wo es schön ist oder kulturell interessant und warm, das bedeutet nicht, dass es einem plötzlich gut geht
Nee, weil du erlebst ja auch, eben, also du erlebst ja auch Dinge, du begegnest Menschen und es ist nicht alles schön, im Gegenteil. Ja. Ne? Also du erlebst da auch Szenen, wo du denkst, okay.
Wobei ich sagen muss, das ist ja eigentlich mein Appell oder es soll auch ein Appell dafür sein, sich ins analoge Leben zu stürzen. Ja. Weil im ersten Drittel reflektiere ich ja viel von dem, was war, um dann peu à peu in der schönen Realität anzukommen, die einen so umgibt und eben die kleinen Momente des Alltags und die Menschen, mit denen man spricht und die Situationen, in die man reinstolpert, irgendwie wirklich wahrzunehmen und auch wertzuschätzen, ohne dass man jetzt in Gedanken schon im Morgen ist oder was ist noch zu tun oder wo komme ich eigentlich her und so. Also im Grunde ist es so eine kleine Achtsamkeitsübung, nur ohne Meditation und Esoterik.
Es ist so schön, dass das nicht draufsteht. Das ist eine kleine Achtsamkeitsübung und bitte lesen Sie dieses Buch, wenn Sie achtsamer durch die Welt. Da bin ich, also das würde ich nämlich nicht lesen, aber das lese ich, weil mich die Geschichte interessiert und das sollte ja im Prinzip der Schlüssel sein. Ne? Ja. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, da bin ich hingefahren, dann war mein 30. Geburtstag und wer bin ich denn jetzt? Also was habe ich denn wirklich jetzt rausgezogen? Bist du anders rausgegangen, als du reingegangen bist, offensichtlich.
Aus dem Buch oder in die Reise?
Ja.
Genau. Gut. Ach so, ja, okay.
Aus
der Reise, das ist natürlich, es gibt ja immer die Wahrheit und wie die Realität ist und dann gibt es ja immer die Filmwahrheit oder die Buchwahrheit, wo man alles noch so ein bisschen komprimiert und hinmodelt und so ein bisschen mehr rauskristallisiert natürlich. Ich bin jetzt nicht 6 Wochen durch den Balkan planlos getingelt und war danach ein anderer Mensch. Also das wäre
komisch.
Das wäre echt verrückt, wenn man sich so schnell ändern könnte und so schnell sich selbst erkennen könnte. Nee, aber das hat auf jeden Fall was losgelöst oder losgetreten. So auch die Schwelle 30. Geburtstag und dann schon wieder ein Burnout und schon wieder die gleichen Fragen, um die man kreist, Gesundheit. Und das war eher so der Auftakt eines sehr langen Reflexionsprozesses, würde ich sagen, der nicht abgeschlossen ist, weil jetzt mit dem Buch und dem Ganzen, was damit einhergeht, wie zum Beispiel Tourvorbereitung, Tourprogramm schreiben und so weiter, finde ich mich in ähnlich manischen Arbeitsphasen wieder, wie ich sie damals eigentlich nicht mehr haben wollte. Also eine Selbsterkenntnis allein reicht ja jetzt nicht unbedingt.
Nee, aber manchmal ist es ja so, aber ich denke mal, wenn man so, gerade dieser Schreibprozess ist ja etwas, da begreift man ja vielleicht auch nochmal in dem Moment, wo man es aufschreibt und nochmal drüber nachdenkt, auch nochmal was.
Aber das auf ist jeden ja, Fall, genau.
Ne? Also gut, und das wirst du sicher auf der Tour auch noch, also so. Jetzt jedenfalls hören wir gleich eine Musik und ich sag mal jetzt schon, dass du am 8.4. im Pfefferberg, das ist aber schon ausverkauft.
Das ist leider schon ausverkauft.
Das ist auch schon, aber dass du morgen in Dresden bist und zwar im Filmtheater Schauburg in der Neustadt und da gibt's noch Tickets.
Ja, noch 30 Stück, um genau zu sein.
Jetzt in dem Moment sind's bloß noch 2,5 vielleicht. Und wir hören Musik. Ich habe irgendwie gedacht, was aus dem Buch, was auch was mit deiner Geschichte zu tun hat. Du erwähnst diesen Song, den hören wir nämlich, Yasin und Madness und Fake. Hubertus ist bei uns, Hubertus Koch. Yasin und Madness, Fake. Gespielt, weil dieser Song bzw. eine Songzeile vorkommt im Buch Lost Boy, bei Ullstein erschienen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Geschrieben von Hubertus Koch, welche Zeile?
Ich schreibe Songs über Entschleunigung, doch Acker ohne Pause und wenn nicht, dann heul ich rum.
Genau.
Zeile von Madness.
Ja, genau.
Schöne Grüße an die beiden, falls sie zuhören. Nee, ja? Madness ist gerade selber auf Tour mit Döll. Yasin weiß ich nicht, ob er Radio 1 hört. Bestimmt hört er Radio 1.
Ab jetzt sofort.
Na klar. Gut. Aber ich versuche viele Künstler, die ich feier oder Songs, die mir was bedeuten, zu zitieren.
Ja, und genau, da kommen so eine, auch einige dafür. Zitate. Genau, ja. Jetzt hören wir etwas. Du liest was aus deinem Buch. Und da das unterschiedlich, also wir sind unterwegs mit dir durch Bosnien und es hat unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Emotionen. Und jetzt gehen wir mal ins Warme, wenn ich mich so...
Ins Warme, genau. Also man muss sich vorstellen, ich lande in Sarajevo, dann rechne ich erstmal ab. Da bin ich sehr wütend und sehr depressiv, aber das wollen wir jetzt nicht im Radio hören. Also das kann man ja wirklich, den ganzen Rant auf die Medienbranche und so, das kann man sich alles dann durchlesen. Dann verschiedene Leute, mit denen ich durch die Gegend trampe, bringen mich dann von Bosnien über Montenegro nach Albanien. Und dann lande ich in einem sehr schönen Hostel, und entdecke das einfache Leben für mich. Ich muss die Geschichte, die jetzt kommt, ein bisschen anmoderieren, denn ich lerne im Hostel Simone kennen. Sie nenne ich hier Simone mit dem Trinkergesicht. Sie ist so Mitte, Ende 50. Und Clara aus dem Allgäu. Und mit denen freunde ich mich an. Und mit Simone sitze ich an der Bar. Ich steige jetzt auch ein bisschen früher ein, weil Simone ist echt cool. Deswegen, ich lese jetzt nochmal was von Simone. Ich gehe ein bisschen früher. Also ich sitze an der Hostelbar und trinke Bier. Ich kann mich doch zu dir setzen, oder? Fragt Simone mit dem Trinkergesicht und rettet mich aus dem Verlegenheitsgespräch, das ohnehin nur mein Vehikel fürs Saufen war. Wie so viele Kneipentalks. Vom Barkeeper versorgt, leeren Simone und ich Bier und Kurze in beachtlichem Tempo. Sie hat den gleichen Zug drauf wie ich und das will derzeit was heißen. Wir verlieren uns in Gesprächen über die Lage der Welt, Rechtsruck, Klima, die Verantwortung der Medien und politischen Aktivismus. Mit 57 war sie schon überall dabei. Stuttgart 21, Gezipark Istanbul, Occupy Frankfurt, Lützerath. Wenn es um etwas geht, ist Simone am Start mit ihrem Zelt und ihrer Taucherbrille. Klar, die brauchst du wegen dem ganzen Tränengas immer. Nach dem Aktivismusstress geht die Frührentnerin backpacken zum Entspannen. Was für ein Leben mit 57. Und da soll noch jemand begreifen, dass sich Menschen Elon Musk, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg zum Vorbild nehmen. Als die Lichter ausgehen, kommt Clara an den Tresen und fragt Simone: Simone, gehen wir noch einen Chrisen? Ein schon abgereister Chris hat den beiden einen Batzen Gras dagelassen und jetzt ist einen Chrisen einfach ihr Ding. Ich hänge mich an die beiden dran, na klar, ich bin Putzerfisch und will ein bisschen THC knabbern. No drugs in house, also raus aus dem Stahltor mit Zahlencode, sofort scharf rechts zum großen Parkplatz, davor links in den Lieferanteneingang eines Supermarkts. In dieser dunklen, vermüllten Gasse nehmen meine Begleiterinnen auf der Bordsteinkante Platz und ich setze mich vor ihnen auf den nackten Asphalt. Die raue Straße soll mein Strandtuch sein, Kippenstummel und Verpackungsmüll werden zu weißem Sand. O wildes Albanien, du mein Urlaubsparadies. Clara breitet das lange Blättchen aus, zieht Tabak und einen pinken Aktivkohlefilter aus ihrer Bauchtasche und weist die sichtlich betrunkene Simone an, das Gras zu crushen. Die N50erin macht große Augen. Da brauche ich aber die ganze Maschine, oder? Fragt sie und tastet wackelig nach dem Deckel der Maschine, die sich Grinder nennt. Manche sagen auch Crusher und die Bullen nennen es Marihuana-Mühle. Mein Blick wandert zum Parkplatz und ich zähle 9 90er-Jahre Mercedes-Limousinen und jeder einzelnen wurde der Stern abgebrochen. Clara haut die Jolle an. Ich bin ja gar keine Kifferin, stellt Simone mit dem Trinkergesicht klar und redet dabei sehr viel lauter als notwendig. Sie ist wirklich komplett besoffen und hatte auch schon vorher kein Gefühl für die Kraft ihrer Reibeisenstimme, die ein wenig an die von Rapper Jizzes erinnert. Der Joint kreist und obwohl sie angeblich gar keine Kifferin ist, geiert Simone ganz schön nach der Tüte. Sie wird unruhig, wenn man sich im Gespräch verliert und nicht schnell genug abgibt. Das geht so weit, dass sie mir den Dübel einfach aus der Hand nimmt, als es ihr zu lange dauert. Alter, ich habe ja schon mit echt vielen stressigen Kiffern geraucht. Die meisten waren Anfang 20, hyperaktiv und männlich, aber Simone stellt wirklich alle in den Schatten. Trotzdem mag ich sie. Ich stelle mir vor, wie sie 2013 im Gezipark Istanbul Tränengas frisst, bei Stuttgart 21 im Wasserwerferstrahl steht oder in Lützerath von den Bullen geräumt wird. Ohne Scheiß, was für eine Ehrenfrau. Aber Simone, schrei mich doch nicht so an, ich sitze doch direkt neben dir. Nach wenigen Runden drückt Clara den pinken Aktivkohlefilter am Bordstein aus und das THC macht sich in unseren Köpfen breit. In der dunklen Lieferanteneinfahrt reden wir Kifferlatein, als sich auf dem Parkplatz ein Schatten bewegt. Kein Straßenhund, keine Katze, nein, eine Person kommt zwischen den Autos in unsere Richtung. Eine Frau im hellblauen Schlafanzug, vielleicht Mitte 30. Ihr trottet ein circa 10-jähriges Mädchen nach, ebenfalls im Schlafanzug, rosa. Beide sehen aus wie Mutter und Tochter und schlurfen barfuß in Hausschlappen. Was wollen die hier, denke ich, spätabends in dieser ungemütlichen Gegend. Die Mutter trägt einen orangefarbenen Quader in den Händen. Die Körpersprache der Tochter verrät Angst und Unsicherheit und sie erschrickt, als sie unsere Dreiergruppe in der dunklen Ecke sitzen sieht. Jetzt bin ich derjenige, der verdächtig rumlungert und den Leuten ein unbehagliches Gefühl gibt. Hello, rufe ich aus der Dunkelheit, bemüht um einen freundlichen Tonfall, um die für sie eventuell bedrohlich wirkende Situation aufzulösen. Die Frau reagiert auf mein Rufen, kommt näher, das Mädchen tippelt hinterher. Hello, entgegnet die Frau und bleibt einen Meter vor uns stehen. Dann kommt sie gleich zur Sache. Do you have a lighter? Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit dieser Frage. Aber klar, wir haben Feuer. Ich gebe ihr mein blaues Bic und sie wendet sich dem orangen Quader zu, der sich als Kerze entpuppt. Niemand sagt ein Wort, als sie mit dem Bic herumklickt. Sogar die besoffene Simone hält einen Moment die Schnauze. Klick, klick, klick. Nach 3 Versuchen brennt der Docht. Wir alle fragen uns, was hier gerade passiert. Und dann, mit flackerndem Kerzenschein im Gesicht, zeigt die Mutter auf ihre immer noch verunsichert wirkende Tochter. Because she's afraid in the dark. Wir 3 Kiffer machen ein lächelndes Ah-okay-Geräusch. Ich lehne mich aus der Dunkelheit in den Laternenschein, betrachte die Tochter und sage, now you don't have to be afraid anymore. Now you have a light. Die Kleine versteht kein Wort, ist durch das Kerzenlicht und das kurze Gespräch aber wie ausgewechselt. Die ängstlich hochgezogenen Schultern fallen locker nach unten, jede Unsicherheit verschwindet aus ihrem Gesicht. Sie hat sich schon zum Gehen umgedreht, schaut aber nochmal zu uns zurück und lächelt. Und dieses Lächeln brennt sich fotografisch bei mir ein. Because she's afraid in the dark. Die kleine Albanerin hat ihr Licht bekommen, von 3 im Dreck sitzenden Süchtigen. Und da soll noch jemand sagen, irgendein Mensch auf der Welt sei nutzlos. Vorsichtig, als sei es der heilige Gral, tragen Mutter und Tochter den brennenden Quader zurück in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Beide gehen mit winzigen Tippelschritten und schützen das Licht mit ihren Handinnenflächen. Jeder Windzug ist eine Gefahr. Auf keinen Fall darf das Licht erlöschen. Ich verliere mich in diesem Gemälde von Realität und meine Oberlippe beginnt zu zittern. Mutter und Tochter, Schlafanzug tragend im flackernden Kerzenschein, mitten in der Nacht auf dem dunklen Parkplatz zwischen Mercedes-Limousinen mit abgeknackten Sternen. Noch nie im Leben habe ich etwas Schöneres gesehen. Würde ich alleine hier sitzen, würde ich heulen vor Rührung, aber meine Umgebung hat kein Gespür für die Situation. Sowas hätte es in Deutschland nicht gegeben, sagt Clara in die Stille. Was, wieso, bellt Simone besoffen zurück. Wenn ich kein Feuerzeug für eine Kerze hatte, bin ich immer auf die Straße raus. Habe ich schon 1000 Mal gemacht. Erklärt sie wieder viel zu laut und mir erscheint das außerdem ziemlich unglaubwürdig. Clara und ich diskutieren Alternativen zur nächtlichen Feuerzeugsuche. Herd, Gasherd, Toaster, Notfallstreichhölzer. Dabei halte ich sie immer noch fest im Blick, Mutter und Tochter im Schlafanzug, die zwischen 2 Limousinen verschwinden. Auch Simone und Clara verabschieden sich kurz darauf ins Bett. Ich bleibe sitzen. Endlich Ruhe. Aus meiner Kippenschachtel ziehe ich einen angerauchten Joint. Endlich alleine rauchen. Sie geht mir nicht aus dem Kopf, die Mutter, die mit der Kerze Licht für ihre Tochter sucht. Because she's afraid in the dark. Jetzt, wo ich ganz alleine für mich bin, werde ich überrollt vom Gefühl der Rührung und mir kommen die Tränen. Denn manchmal ist die Welt so schön, dass ich es kaum ertragen kann.
Hubertus Koch, vielen Dank. Sehr berührende Szene. Es gibt mehr davon. Es gibt bewegte, es gibt wütende. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie die Geschichte erfahren. Vielen Dank. Lost Boy heißt das Buch, bei Ullstein erschienen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hubertus, wie gesagt, morgen in Dresden, in der Schauburg und heute bei uns. Danke.
Danke für die Einladung.